Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Heute machen wir weiter in unserer Serie über bedeutende Herrscherinnen. Und in dieser Folge von Eine Stunde History, da sprechen wir über, ja, vielleicht die bemerkenswerteste, die bedeutendste von allen, die das schöne Leben liebte, viel Geld ausgab für Kleidung, Schmuck und Schminke, die sich scheiden ließ, weil sie mit ihrem ersten Ehemann nicht einverstanden war und zusammen mit ihren Söhnen einen Aufstand gegen den zweiten Ehemann anzettelte, die mitzog auf Kreuzzüge und allein in den Krieg und die sich nie unterkriegen ließ. Eine Powerfrau, die einfach überhaupt nicht in ihre Zeit passte. Eine Stunde History jetzt über Eleonore von Aquitanien. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Bevor wir loslegen, wollen wir aber noch auf etwas hinweisen. Wir machen nämlich am 3. Oktober eine ganz, ganz, ganz besondere Folge von Eine Stunde History. Die zeichnen wir auf in Berlin vor Publikum. Matthias.
Es ist der Tag der deutschen Einheit. Und ja, wir erinnern an die Gründung der beiden deutschen Staaten.
Und da kommen wir.
Im Mai 1949 die Bundesrepublik und im Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik. Und wir erinnern natürlich auch an das Jahr 1990. In dem Jahr wurden diese beiden Staaten zu einem deutschen Staat, in dem wir heute leben. Das machen wir um 19 Uhr im Humboldt-Forum und wir freuen uns, wenn ihr kommen wollt. Tickets könnt ihr euch buchen unter www.humboldtforum.de.
Und das wird übrigens eine Folge mit Allemann. Markus Dichmann kommt auch noch mit. Also wir kommen mit der ganzen Mannschaft und freuen uns, wenn ihr dabei seid. So, Eleonore von Aquitanien, das war eine der herausragendsten Frauen des Mittelalters. Warum überhaupt, Matthias?
Naja, das lag natürlich an ihrer Herkunft. Sie kam aus dem Hause Poitiers und die waren seit jeher Herzöge von Aquitanien. Aquitanien liegt im Südwesten Frankreichs an der Atlantikküste und an der Grenze zu Spanien. Die Dynastie der Herzöge von Aquitanien führte eine lange Ahnenreihe bis zurück zu Chlodwig, dem König der Merowinger. Und als Karl der Große das Frankenreich etablierte, da war Aquitanien ein Unterkönigtum. Also, die Herzöge von Aquitanien waren einflussreich, bedeutend und mächtig und konnten einen ganz, ganz langen Stammbaum vorweisen.
Okay, also sie hat eine ganz, ganz bedeutende Herkunft, aber das alleine macht ja noch niemanden zu einer ganz besonderen Frau. Warum war sie denn so bedeutend?
Naja, sie stammte aus dem größten Herzogtum Frankreichs und sie heiratete den französischen Thronfolger Ludwig, später Ludwig der Siebte. Diese Ehe war eingefädelt worden vom Vater Ludwigs, weil Ludwig der Sechste Aquitanien über eine Ehe mit dem zukünftigen König näher an die Krone und an die sogenannte Krondomäne binden wollte, also das Land, über das der König herrschte. Und mit der Hochzeit war Eleonore die zukünftige Königin, die sie 1137 auch wurde, weil ihr Mann Ludwig, seinem gleichnamigen Vater, auf dem Thron folgte. Also war sie Herzogin von Aquitanien und Königin von Frankreich. Das war schon was und garantierte eine herausgehobene Stellung in ihrem Land. Allerdings, das muss man auch genauso sagen, hast du ja schon erwähnt, diese Ehe verlief nicht so richtig gut, sodass es zu einer Annullierung der Ehe kam. Das war historisch betrachtet sicher eine der folgenreichsten Trennungen in der europäischen Geschichte.
Warum das?
Weil Eleonore keineswegs allein blieb, sondern sofort wieder auf Brautschau ging. Und sie fand auch jemanden, nämlich Heinrich Plantagenet. Der war nun wiederum Herzog von Anjou und der Normandie. Und damit waren Aquitanien, deren Herzogin Eleonore ja war, und Anjou im Nordwesten Frankreichs sowie die Normandie im Norden nach der Hochzeit miteinander vereint. Aber das Wichtigste war, Heinrich Plantagenet war Enkel des englischen Königs Heinrich I. und somit weit oben in der Thronfolge Englands. Als in England die Wirren des Bürgerkriegs vorbei waren und der in Frankreich geborene König Stephan gestorben war, wurde Heinrich Plantagenet als Heinrich II. Englischer König. Und an seiner Seite Eleonore von Aquitanien. Es ist kompliziert, hat aber große Wirkung gehabt.
Ja, und es war auch ein großes Gebiet, ne? Wie weit erstreckte sich denn England dann?
Natürlich auf die Insel, also auf England. Aber zeitweise kamen noch Wales und Schottland sowie einige Teile Irlands hinzu und eben auch Frankreich, weil ja Heinrich mit Anjou und der Normandie und Eleonore mit Aquitanien weite Teile Frankreichs besaßen. Dieses Reich wird als das Angevinische Reich bezeichnet, abgeleitet von der Bezeichnung für die Menschen, die in Anjou lebten. Ihre Ehe war übrigens keineswegs konfliktfrei, weil sie ihre Macht auch ausüben wollte. Und das wiederum brachte natürlich Konflikte mit Ehemann Heinrich II. Eleonore brachte das einige Jahre Hausarrest ein, aber während der Regentschaft ihrer Söhne, auch sehr bekannt, Richard Löwenherz und danach Johann Ohneland, spielte sie in der großen Politik kräftig mit.
Also eine wahre Powerfrau, die Eleonore von Aquitanien, haben wir eben auch schon gesagt. Und die wollen wir jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen. Wiebke Lehnhoff fasst uns das bewegte Leben dieser Frau zusammen.
Ehebrecherin.
Intrigant.
Rebellionsanstifterin.
Machthungrig.
Das alles sind Gerüchte und Mythen über eine der einflussreichsten Frauen des Mittelalters, Eleonore von Aquitanien. Gelebt hat sie vor mehr als 800 Jahren. Aus der Zeit gibt es keine Schriften von ihr selbst, nur über sie. Die meisten von Kirchenmännern vermutlich eher voreingenommen. Denn eine Frau wie Eleonore, die offenbar wusste, was sie wollte, passte nicht ins Konzept dieser Schreiber. Sie fanden, dass Frauen sich zurückhalten und Männern dienen sollten.
Naja, ich bin einfach ganz anders aufgewachsen.
Eleonore ist intelligent, weiß, dass ihre Familie eine wichtige Rolle spielt und sie bekommt an deren weltoffenem Hof eine ausgezeichnete Erziehung. Geboren wird sie vermutlich im Jahr 1124 in Poitiers. Diese Stadt im Westen Frankreichs ist Sitz der Herzöge von Aquitanien. Die beherrschen damals ein riesiges Gebiet. Zwar steht der König über ihnen als Lehensherr, aber er hat weniger Land als sie.
Das hat mich als Erbin dann zu einer sehr begehrten Partie gemacht.
Die Gefahr steigt, entführt zu werden. Denn so werden Mädchen und Frauen damals zur Ehe gezwungen. Deshalb stellt Eleonores Vater, Wilhelm X. von Aquitanien, seine Töchter unter den Schutz des französischen Königs. Und als Wilhelm stirbt, ist das die Gelegenheit für den König. Er verheiratet seinen Thronfolger mit Eleonore. Bei der Hochzeit im Sommer 1137 ist Eleonore etwa 13 Jahre alt. Ihr Ehemann Ludwig ist 17. Er war eigentlich für eine Kirchenlaufbahn vorgesehen, ist deshalb im Kloster erzogen worden und lebt jetzt auch am Königshof weiter tiefgläubig und bescheiden.
Apropos bescheiden, der Hof des französischen Königs war gar nicht, was ich mir vorgestellt hatte. Viel weniger kultiviert als in Poitiers.
Eleonore lässt wohl Tischdecken einführen, Räume modernisieren und Bedienstete müssen sich die Hände waschen, bevor sie Mahlzeiten servieren. Am Hof wird Eleonore argwöhnisch beäugt und kritisiert. Inzwischen ist das Paar König und Königin von Frankreich geworden. Ludwig wird immer religiöser und schließt sich 1147 dem Zweiten Kreuzzug an, mit Eleonore.
Das war gar nicht ungewöhnlich damals. Viele Frauen haben ihre Männer begleitet.
Der Kreuzzug verläuft katastrophal, auch weil Ludwig ein schlechter Befehlshaber ist. In Antiochia treffen sie auf Eleonores Onkel Raimund. Der hofft vergeblich auf militärische Unterstützung von Ludwig. Das ärgert Eleonore, die sowieso schon unzufrieden in der Ehe ist. Sie spricht mit ihrem Onkel und ein Chronist schreibt:
Seine ständigen Gespräche mit ihr erregten das Misstrauen des Königs. Und als der König Druck ausübte, sagte sie, sie könnten von Gesetzes wegen nicht als Mann und Frau zusammenbleiben, da sie im 4. und 5. Grad miteinander verwandt seien.
Stimmt tatsächlich, hat aber bisher niemanden gestört. Verschiedene Kirchenvertreter versuchen, die Ehe zu retten, aber da Eleonore auch nach 14 Jahren nur 2 Töchter geboren hat, wird schließlich die Ehe zwischen ihr und Ludwig VII. Von Frankreich annulliert. Im März 1152.
Da war die Geschichte mit meinem Onkel schon längst zu einem Inzestgerücht geworden. Unglaublich.
Jetzt ist Eleonore von Aquitanien wieder frei und hat ihr geerbtes Land zurück. Allerdings versuchen sofort 2 Grafen, sie zu entführen und zur Ehe zu zwingen. Kurz entschlossen heiratet Eleonore den jüngeren Heinrich, Herzog der Normandie und Graf von Anjou. Für beide eine gute Partie, denn ihre Länder grenzen aneinander und sie können sich helfen, Herrschaftsansprüche durchzusetzen. Bei Heinrich ist das der englische Thron. Den erreicht er mit Eleonores Ressourcen. Ende 1154 werden die beiden in London König und Königin von England. Eleonore bekommt innerhalb der nächsten 13 Jahre 5 Söhne und 3 Töchter. Heinrich II. Ist ständig auf Reisen, um das größer werdende Reich zusammenzuhalten. Das will er unter seinen Söhnen aufteilen, allerdings gibt er dabei nicht genug Macht ab. Deshalb rebellieren seine älteren Söhne schließlich gegen ihn und Eleonore unterstützt sie.
Am Ende wurde mir alles in die Schuhe geschoben. Fast 16 Jahre Hausarrest hatte ich davon. Aber was tut man nicht alles für seine Kinder?
Erst nach Heinrichs Tod kommt Eleonore wieder frei und unterstützt noch in hohem Alter tatkräftig ihre Söhne Richard Löwenherz und Johann Ohneland in der Regentschaft. Schließlich stirbt Eleonore von Aquitanien mit rund 80 Jahren im Frühjahr 1204.
Wiebke Lehnhoff war das über das Leben von Eleonore von Aquitanien. Und Dr. Sabine Weigand hat ein Buch geschrieben über diese bedeutende Herrscherin. Sie ist Schriftstellerin, Historikerin und Politikerin. Hallo, Frau Weigand.
Hallo, ich grüße Sie.
Frau Weigand, was hat Sie denn veranlasst, ausgerechnet über die Eleonore ein Buch zu schreiben?
Ich versuche in meinen Romanen immer historische Frauenfiguren zu behandeln, die herausstechen aus der Masse. Frauen, die sich gegen ihre damals ihnen zugestandene Rolle auflehnen. Frauen, die etwas ganz Besonderes sind, die, wenn man so will, ihren Mann stehen. Und davon ist Eleonore nun ein Paradebeispiel gewesen.
Lassen Sie uns doch mal früh anfangen. Der Vater von der Eleonore starb, da war sie 13 und sie wurde schon sehr früh verheiratet mit dem französischen Thronfolger Ludwig. Aber obwohl sie damals so jung war, hatte man ja den Eindruck, dass sie trotzdem schon ganz genau wusste, was sie wollte, nämlich zumindest mal teilhaben an der Macht.
Ja, schon im Alter von 13 Jahren hatte Eleonore einen eigenen Kopf. Das lässt sich aus den Quellen ganz klar herauslesen. Sie ist ja auch erzogen worden, ich würde mal sagen, an einem der berühmtesten Höfe des damaligen Mittelalters, am kultiviertesten Hof der Zeit, wo man auch Wert auf Bildung und Manieren gelegt hat. Und in Aquitanien, muss man auch ganz klar sagen, war die Stellung der Frau deutlich besser als die im restlichen Europa. Deswegen ist sie schon mit einem gewissen Selbstbewusstsein in diese Ehe gegangen, obwohl sie erst 13 Jahre alt war. Und nein, sie hat sich den Ludwig nicht selbst gewählt, sondern natürlich wurde sie in diesem jungen Alter verheiratet. Ihr Vater war gestorben. Und man muss wissen, dass sie damals die begehrteste Erbin Europas war. Denn sie brachte das Herzogtum Aquitanien mit in die Ehe. Und das hat der französische König am allerliebsten seinem eigenen Sohn zugeschustert. Und deswegen ist Eleonore dann in ganz jungen Jahren Königin von Frankreich geworden, hat gekämpft mit den Konventionen am französischen Hof, die so ganz anders waren als die in Aquitanien, sehr stark von der Kirche dominiert, weil die Kirche die Machtbasis der Kapetinger war. Sie hatten ja selbst kaum Hausmacht, keine große Krondomäne. Und Eleonore war nicht nur eine ganz offensichtlich begehrenswerte junge Frau, sondern sie war die Herzogin von Aquitanien.
Sie sagten gerade, sie habe gekämpft. Sie ist ja mit ihrem Mann auch mal auf einen Kreuzzug gegangen. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Das ist im Übrigen keine so wahnsinnige Ausnahme, wie man im Allgemeinen annimmt. Gerade beim ersten Kreuzzug auch waren sehr, sehr viele Frauen dabei, auch beim zweiten. Und ja, Eleonore wollte mit, sie wollte dabei sein. Vielleicht auch, weil sie wusste, dass Ludwig nicht besonders entscheidungsfroh war, kein Ritter, wie man ihn sich vorstellt. Er wurde ja zum Geistlichen erzogen und hat die französische Krone erst bekommen, nachdem sein älterer Bruder, der dafür vorgesehen war, tödlich verunglückt ist. Also er wurde eigentlich zum Mönch erzogen. Der war kein Kriegsheld, der war kein Feldherr, der war auch eigentlich kein Politiker. Da ist er später ein bisschen hineingewachsen. Aber damals, er war ja nicht viel älter als sie, war Ludwig, man muss es ganz klar sagen, eine schwache Persönlichkeit.
Er hat ja, glaube ich, auch zu viel gebetet, ne?
Natürlich, er war Mönch und er kam auch mit der Ehe nicht klar. Man muss sich ja vorstellen, in den Augen der Kirche war die Frau ein unvollständiger, ein fehlerhafter Mann. Sie ist Trägerin der Erbsünde. Sie ist die Verführerin Adams. Sie ist schwach im Glauben. Man sagte, die Frau hat zwar möglicherweise eine schöne Fassade, aber darunter, das ist nur ein Behälter für stinkendes Ungeziefer. Frauen haben in den Augen der Kirche eigentlich nichts Gutes, nichts Schönes, sondern eher was Gefährliches und Böses. Und damit ist der Ludwig aufgewachsen. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass diese Ehe wohl nicht allzu häufig vollzogen wurde und am Ende auch nur zwei Mädchen herauskamen.
Und ja, und am Ende auch geschieden wurde, ne? Also diese Ehe ging ja dann.
Und auch geschieden wurde. Ja. Und zwar mit völliger Billigung, wenn nicht auch auf Betreiben Eleonores. Ja. Was aber die ganze Sache erleichtert hat, war ja, dass nur zwei Mädchen da waren und man hat am französischen Hof, die ganzen Berater, die Politiker, die alle haben befürchtet, dass die Kapetinger ohne männlichen Nachwuchs bleiben mit ihr. Und das hat ihr die Chance gegeben, aus dieser Ehe rauszukommen.
Wie kam es dann, um das jetzt mal abzukürzen, zur zweiten Ehe?
Die zweite Ehe, ja, das war wohl eine tatsächliche Planung ganz nach Eleonores Sinn. Sie wollte ursprünglich eigentlich alleine über Aquitanien herrschen. Das war ja eines der Leitmotive ihres Lebens. Sie ist die Herzogin von Aquitanien und sie herrscht selbst als Frau. Völlig ungewöhnlich. Aber sie musste sehr schnell feststellen nach dieser Scheidung, es gab zwei Entführungsversuche und es ist für die damalige Zeit ganz oft belegt, dass Frauen, die Erbinnen sind, entführt wurden und zur Ehe gezwungen. Und sie hat auch wohl feststellen müssen, dass es ganz schwierig ist, ein so begehrtes Land wie Aquitanien zu führen, ohne einen Mann an der Seite, der dann dafür nötigenfalls in den Krieg ziehen kann, wenn es um die Verteidigung geht. Und deswegen hat sie sich einen rausgesucht, der wohl der größte Hoffnungsträger der Zeit war, den Grafen von Anjou, Herzog von der Normandie, einen Plantagenet, nämlich Henry, den späteren Zweiten. Und der war noch dazu, und das wusste sie natürlich, ein ganz, ganz aussichtsreicher Anwärter auf die englische Krone.
Ja. Die Ehe mit Henry, ließ sich die denn erstmal besser an als die Ehe davor?
Die Ehe mit Heinrich lief grandios an. Es kamen sofort Kinder, im Gegensatz zur Ehe mit Ludwig. Sie war dann tatsächlich als gekrönte englische Königin, 2 Jahre nach der Eheschließung, seine Regentin in England. Er war ja viel auf dem Kontinent, hat sich um die Normandie gekümmert und um Aquitanien. Und das war tatsächlich die Zeit, in der sie regiert hat. Das war ihr Ding. Das war das, was sie immer wollte. Dass sich das am Ende später gedreht hat und verändert hat, weil diese Ehe leider den Bach hinunterging. Das muss man auch sehen. Sie haben sich ja später mehr oder weniger getrennt und sie ist nach Aquitanien und hat dann Aquitanien alleine regiert. Und das war die Zeit, in der es hieß, sie habe dort einen Liebeshof geführt mit ganz vielen hochgestellten Frauen, unter anderem ihrer Tochter, und habe dort dann Urteile in Liebesdingen gesprochen. Das ist, man muss es ganz deutlich so formulieren, Quatsch. Eleonore ist nie aufgetaucht als Mäzenin irgendwelcher Troubadoure. Es gibt auch tatsächlich nur eine einzige Quelle, die darüber berichtet. Und das war wohl eher sowas wie eine Satire. Man muss sich vorstellen, da regiert jetzt eine gestandene Frau, ein Riesenherzogtum, einen Wahnsinnsmachtfaktor in Frankreich. Und da erzählt man dann sich schenkelklopfend am französischen Hof, die sitzt ja da mit Damen und lässt sich Gedichte vortragen.
Okay,
und
das war so ein bisschen Rufmord schon fast. Ne? So Verniedlichung, die Frauen können das
Rufmord.
Ja gar nicht. Okay.
Richtig, richtig. Das war Rufmord. Das war der Versuch, sie runterzuspielen und sie lächerlich zu machen.
Sie kam ja dann nochmal später zu politischer Macht, nämlich als ihr Lieblingssohn Richard Löwenherz König wird. Ja. Was können Sie uns darüber erzählen?
Da war sie praktisch schon eine Elder Stateswoman. Da war sie tatsächlich dann anerkannte Königin. Richard war ja im Heiligen Land und war dann danach sehr lange in Gefangenschaft. Und sie hat für ihn England und Aquitanien regiert. Das ganze Angevinische Reich war ihr Ding. Und sie hat dann auch organisiert das Lösegeld für Richard und dass er überhaupt wieder heimkam. Das war ihr Verdienst. Und das war tatsächlich die Zeit, in der sich ihr Ruf wieder wandelt von der Skandalkönigin des Mittelalters, von der verrufensten Königin jemals auf dem Thron hin zu einer anerkannten regierenden Frau auf dem Thron.
Frau Weigand, wenn ich das alles so höre und wenn ich auch ein bisschen lese zur Eleonore, ich habe immer den Eindruck, dass das eine im Grunde sehr, sehr moderne Frau war, die mit ihren Wünschen und mit ihren Bedürfnissen aber einfach überhaupt nicht in die Zeit gepasst hat, in der sie gelebt
Richtig.
Hat.
Richtig. Sie hat sich gegen das, was ihr das damalige Rollenverständnis für eine Frau erlaubt hat, aufgelehnt. Man muss sich ja vorstellen, für eine Frau gab es in dieser Zeit 3 Rollen, die akzeptiert waren. Heilige und Ehefrau und Mutter. Und dazu kommt noch eine 4. nicht akzeptiert, die Hure. Und Eleonore ist stark in diese Hurenrolle gedrängt worden durch das angebliche Inzestverhältnis mit ihrem Onkel Raymond in Antiochia während des Kreuzzugs. Sie ist gedrängt worden in die Rolle der Verführerin. Sie soll angeblich die schönste Frau des Mittelalters gewesen sein. Steht in den Carmina Burana sogar erwähnt. Aber man hat nie akzeptiert, dass sie agiert wie ein Mann.
Ist ja und heute auch manchmal noch schwierig für Frauen, ne?
Ist auch heute noch schwierig für Frauen, ganz genau. Und deswegen ist diese sogenannte schwarze Legende um sie gewoben worden. Man muss einfach hinter die Quellen schauen. Wir wissen von ihr selber ja aus ihrer eigenen Hand nichts. Sie hat nichts Schriftliches hinterlassen. Alles, was wir von ihr haben, sind Chroniken und Annalen. Und die sind zum großen Teil von Geistlichen geschrieben worden. Und für Geistliche war Eleonore tatsächlich genau das, was eine Frau in der damaligen Zeit niemals sein durfte.
Dr. Sabine Weigand war das. Sie ist Schriftstellerin, Historikerin und Politikerin und sie hat ein Buch geschrieben über Eleonore von Aquitanien. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Matthias, Eleonore, die war ja durch Geburt Herzogin von Aquitanien. Durch die Heirat wurde sie erst französische und dann englische Königin. Welche Folgen hatte das?
Naja, mal abgesehen von den persönlichen Folgen, änderte sich damit die Machtbalance in Europa. Denn nun hatte England umfangreiche Besitzungen auf dem Kontinent. Und zwar 2/3 Frankreichs ungefähr jedenfalls waren nun englische Besitzungen. Und logischerweise versuchte England diesen Besitz zu sichern, während genauso logischerweise Frankreich diese Ländereien wieder zurückhaben wollte. Sowohl das eine als auch das andere ging nur mit Krieg. 1202 bis 1214 konnte Frankreich große Gebiete zurückerobern. In England opponierten daraufhin die Barone und zwangen Eleonores Sohn Johann Ohneland zur Unterschrift unter die Magna Carta.
Was wurde denn aus dem Rest der englischen Besitzungen in Frankreich?
Darüber wurde der sogenannte Hundertjährige Krieg geführt. Er wurde von 1337 bis 1453, also eigentlich 116 Jahre lang geführt. Und dabei ging es um die Rückeroberung oder Verteidigung der englischen Besitzungen, je nachdem, und um die Thronfolge auf dem französischen Thron zwischen Edward III. Aus dem Hause Plantagenet oder Philipp VI. Aus dem Hause Valois. Und mittendrin übrigens Johanna von Orléans, die in der Schlacht von Orléans angeblich jedenfalls den französischen Truppen zum Sieg verholfen hat und später aber in Rouen auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Am Ende 1453 hat Frankreich alle Besitzungen zurückerobert und England musste den Kontinent verlassen. Es blieb nur Calais mit einer kleinen englischen Enklave auf dem europäischen Festland übrig.
Dieses englisch-französische Verhältnis und auch wie sich das verändert hat durch Eleonore, das wollen wir uns jetzt mal ansehen mit Professor Jürgen Sanowski. Er ist Historiker und er hat an der Uni in Hamburg gelehrt. Hallo Herr Sanowski.
Ja, guten Tag.
Herr Sanowski, wie änderte sich denn das englisch-französische Verhältnis durch Eleonore von Aquitanien?
Ja, das ist ja im Prinzip zunächst mal diese Heirat zwischen dem noch Thronerben in England, dem künftigen Heinrich II. Und Eleonore, die mehr oder weniger heimlich ja 1152 vollzogen worden ist. Das Ganze ist insofern, sage ich mal, einfach relativ kompliziert, weil, wie gesagt, Heinrich zunächst nur Thronerbe war. Er war der Sohn von Mathilde, die als Thronerbin des englischen Königs Heinrichs I. versucht hat, sich durchzusetzen in England. Da gab es einen Bürgerkrieg gegen den König Stefan. Und am Ende ist es so, dass also dann der Sohn, also Heinrich II., das Erbe seiner Mutter antritt und damit also schon eine ganze Reihe von Besitzungen in Frankreich auch hat. Also von seiner Mutter her ist es die Normandie, die ja von den englischen Königen, die eben aus der Normandie kamen und sozusagen deren Basis das ja war, weitervererbt worden ist an Heinrich II. Und auch von Heinrichs Vater Gottfried von Anjou auch zurückerobert worden ist. Und gleichzeitig kam vom Vater eben noch das Erbe, das war eben die Grafschaft Anjou, dazu kamen Maine und Touraine. Also schon im Norden Frankreichs hatte die Familie sozusagen, also wenn man jetzt die Familie Anjou oder Plantagenet nach dem Vater so benennt, hatte da die Familie schon eben ein sehr großes Erbe. Und da kam jetzt mit dieser Ehe, kam eben sozusagen nochmal ein erheblicher Anteil eben im Westen Frankreichs dazu, also Aquitanien im Wesentlichen, Poitou. Wenn man sich die Karte anschaut, das mittelalterliche Frankreich war sozusagen die Hälfte etwa in der Hand eben dieses jungen Herrschers, der dann aber erst 1154 dann auch die Nachfolge in England antrat. Was wichtig ist, dass man sozusagen hier nicht ausgeht von modernen Nationsverständnissen, also englisch-französische Verhältnisse ist deswegen etwas schwierig, sondern man muss eben davon ausgehen, dass das Feudalverhältnisse waren. Heinrich war eben als Herzog der Normandie, als Graf von Poitou und so weiter, war er eben Lehensmann des französischen Königs Ludwig VII. Und er hat eben aber durch die Beziehung über seine Mutter sozusagen und das Erbe, was er dann in England angetreten hat, wenn man so will, eine parallele Stellung bekommen. Also er wurde selber Feudalherr für England, blieb aber eben, das machte auch viel an der Spannung aus, die dann entstand, blieb dann eben Lehensmann in Frankreich. Und dadurch, dass er eben so große Gebiete kontrollierte, man spricht also vom Angevinischen Reich, Angevin Empire im Englischen, das eben von Schottland zu den Pyrenäen reichte. Und das machte natürlich gegenüber dem sehr auf die engere Kronendomäne, also den Bereich um Paris beschränkten französischen Königtum, stellte das natürlich eine sehr starke Macht entgegen. Insofern ändert sich das schon dramatisch durch diese Heirat zwischen Heinrich und Eleonore.
Wie verhielten sich denn die Engländer in dem Teil Frankreichs, der zu England gehörte?
Also das ist ja eine Frage, wer sind Engländer? Ja. Ne? Und natürlich die ganze englische Oberschicht spricht ja eben bis zum 14. Jahrhundert Französisch. Das sind im Prinzip die Nachfolger der Personen, die bei der Eroberung Englands 1066 dahin gekommen sind, die quasi den alten Adel ablösen und die neue Adelsschicht bilden. Also es sind im strengen Sinne eigentlich keine Engländer. Nicht? Und man sieht das zum Beispiel auch in Akten, wo dann erst ab dem Ende des 14. Jahrhunderts überhaupt Englisch schriftlich auftaucht. Meistens ist es entweder Französisch oder noch Latein.
Aber sind es denn dann Franzosen? Also ich finde,
man könnte fast eher sagen, es sind Franzosen, aber eben auch nicht in dem modernen nationalen Sinne. Also sie sprechen Französisch überwiegend.
Ja.
Und deswegen, sie verhalten sich natürlich als französisch sprechende Adlige auf den französischen Territorien ganz so, wie sie sich überall eben als Feudalherren und so weiter verhalten würden. Und klar, der Herzog der Normandie hat, also Heinrich der Zweite in dem Fall, hat eben wiederum unter Lehnsleute, die von ihm abhängig sind. Er führt eben Kriege als Lehnsherr, zum Teil mit Feudalen aufgeboten, zum Teil auch mit Söldnern, die angeworben werden für Kosten. Und das Ganze ist also in einem Feudalverhältnis, dass auch die einzelnen Burgen dann entweder den einzelnen Herren da unterstehen oder wieder unter Vasallen sozusagen, die dann für die Burgen zuständig sind. Und das erklärt eigentlich viel auch von der Art der Kriegführung. Man hat im Prinzip diese festen Stützpunkte, von denen aus man agiert. Und das ändert dieses Verhältnis zwischen diesen Feudalherren und der einfachen Bevölkerung, ist eigentlich überall gleich. Da ist also sozusagen das Verhalten dieser ja oft eben auch mit Besitzung auf beiden Seiten des Kanals versehenen Barone, das ist eben an beiden Stellen sozusagen gegenüber der einfachen Bevölkerung ziemlich identisch.
Herr Sonowski, es entstand ja, wenn ich das richtig verstanden habe, durch diese Heirat das Angevinische Reich. Ist das richtig? Mhm. Welche Bedeutung?
Also man nennt das sozusagen in der Forschung so genau. Das ist ein Forschungsbegriff.
Wie kommt es zu diesem Namen?
Naja, das ist die Familie sozusagen, die damit in England und wie gesagt im Westen Frankreichs an Einfluss gewinnt, ist, sind die Familie der Grafen von Anjou. Und das ist einfach nur die Anpassung als Adjektiv sozusagen. Angevinisch ist sozusagen zu Anjou dazugehörig. Die Bezeichnung als Plantagenet für dieselbe Familie findet sich deswegen, weil eben Gottfried von Anjou wohl eine Helmzieher hatte, also irgendwo einen Zweig am Helm, Plantagenista, also Ginsterpflanze am Kopf, sozusagen am Helm. Und das hat sich dann auch als Name für die ganze Familie durchgesetzt. Also man spricht von Angevinisch, man spricht von den Plantagenets. Das erklärt sich einfach über diese Herkunft von Gottfried von Anjou.
Und dieses Angevinische Reich, welche Bedeutung hat das erlangt in der Zeit?
Also das tatsächlich eine sehr große Bedeutung erlangt. Wie gesagt, dieser Begriff des ja eigentlich fast schon Kaiserreichs, also kaiserähnlicher Stellung, sehr viel in Besitzung, wie gesagt, bis hin nach Spanien, bis zu den Pyrenäen und auf der anderen Seite bis nach Schottland, war natürlich im europäischen Konzert der Mächte eine ganz wichtige Größe. Wir haben natürlich zur selben Zeit auch noch sehr starke Kaiser, also zu nennen wäre ja etwa parallel seit 1152 Friedrich Barbarossa, dessen Kanzlei auch etwas herabschaute auf die westeuropäischen Könige. Da gibt es manchmal so eine verniedlichende Form statt König, Königchen, könnte man Regulus oder so könnte man dann sagen, von der Kanzlei aus, aber im Prinzip waren die eigentlich ebenbürtig. Also sowohl klar auch Ludwig der Siebte von seinen Ansprüchen als König von Frankreich her, war natürlich auch von daher großer Teil eben des modernen Frankreich, nicht ganz, weil die Grenzen anders waren zwischen dem Hannibalischen Reich und Frankreich, aber das ist eine europäische Größe. Und entscheidend ist eben auch, dass Heinrich der Zweite ja eine sehr starke Persönlichkeit war, der eben auch mit sehr viel Energie sozusagen sein Reich zusammenhielt. Das sind ja alles persönliche Bindungen, also es hängt viel von der Präsenz ab. Und es gibt eben so Berichte, dass er so seine Entourage da auch manchmal in die völlige Erschöpfung trieb, weil er eben von einem Ziel zum nächsten reiste, um dann wieder seine Ziele zu erreichen und sich vor allen Dingen politisch präsent zu machen. Also es ist ja ein Reisekönigtum und überhaupt also im Feudalwesen sozusagen eine Art von Reiseherrscher Landschaft, wo viel von der Präsenz des Herrschers abhängt. Und das hat dem Heinrich in diesem gesamten Gebiet eigentlich sehr stark zum Tragen gebracht und damit auch diese Herrschaft stabilisiert. Das sind ja eigentlich so gesehen Teile, die nicht richtig zusammengehören. Und er hat es am Ende ja auch nicht geschafft, diesen westlichen Teil Frankreichs aus der französischen Krone zu lösen. Es bleibt die Feudalherrschaft des französischen Königs, die am Ende dann eben ja auch zu einer Auflösung dieser Besitzung führt, schon relativ bald.
Aber was würden Sie denn sagen, Herr Sanowski, welche Bedeutung hatte denn die Anwesenheit der englischen Krone in diesem großen Teil Frankreichs für die Bildung dieses französischen Nationalgefühls im Ende?
Also am Anfang kann man ja von dem französischen Nationalgefühl nur sehr eingeschränkt sprechen. Es gibt eine sehr starke Stellung des französischen Königstums in der Selbstwahrnehmung sozusagen. Da entsteht ja auch der Souveränitätsgedanke, nicht? Der französische König erkennt keinen über ihn. Das ist dann sozusagen der Ursprung des Souveränitätsbegriffs. Aber es ist noch kein Nationalgedanke. Und wichtig wird dann eher die Phase unter den Söhnen von Heinrich II., also Richard I. und König Johann. Mhm. Johann verliert ja 1204 die Normandie nach längeren Kämpfen und das Ganze wird quasi verteidigt. Das ist dann die ganz berühmte Schlacht, die vor allem nachträglich verklärt worden ist, die Schlacht von Bouvines 1214. Der Tag von Bouvines, das ist sozusagen im französischen Verständnis schon dann tatsächlich ein Erfolg der französischen Nation gegenüber den Engländern, die sich eben hier sehr weit unabhängig machen wollten. Und das gewinnt dann aber erst im Laufe des späteren Mittelalters sozusagen immer stärkere Bedeutung. Man kann dann sagen, im 15. Jahrhundert, wenn es dann um die letzten Kämpfe sozusagen um diese englischen Besitzungen in Frankreich, vor allen Dingen in der Gascogne in Südfrankreich geht, da ist schon doch das Nationalgefühl, spielt dann schon eine wichtige Rolle, aber das entwickelt sich erst langsam. Und das hat natürlich auch mit diesen Konflikten dann, die dann immer wieder ausbrechen zwischen England und Frankreich zu tun.
Über diesen Sohn, über den Johann, haben wir übrigens, wenn der euch interessiert, auch in diesem Jahr schon eine Stunde History gemacht. Johann ohne Land wurde der genannt. Professor Jürgen Sanowski war das. Er ist Mittelalter-Experte und Historiker an der Uni Hamburg. Wir haben gesprochen über das englisch-französische Verhältnis im Mittelalter. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Sanowski.
Sehr gern.
Matthias, das englisch-französische Verhältnis, wie ging das denn damit weiter nach dem Verlust der englischen Besitzungen in Frankreich?
Naja, beide Länder waren in den kommenden Jahrhunderten, sagen wir mal, Konkurrenten um die Vormachtstellung in Europa und im Kampf um Kolonien. Zum Beispiel in Nordamerika, wo Frankreich die aufständischen englischen Kolonisten gegen die englische Krone unterstützen und nach 1789 als England führend am Kampf gegen das revolutionäre Frankreich beteiligt war. Fast war es so, dass man sich darauf verlassen konnte, dass England immer auf Seiten der Gegner Frankreichs steht.
Das änderte sich ja in den beiden Weltkriegen im 20. Jahrhundert. Da waren England und Frankreich in einer gemeinsamen Koalition. Wie kam das?
Also aus der gegenseitigen Abneigung wurde am Beginn des 20. Jahrhunderts eine, sagen wir mal, erzwungene Gemeinschaft. Das Deutsche Reich verlängerte nämlich die Bündnisverträge aus der Zeit des Reichskanzlers Otto von Bismarck nicht. Und auf der Suche nach neuen Bündnispartnern änderte England seine Außenpolitik von der Splendid Isolation zur Entente Cordiale. Da haben wir uns eine Sendung zugemacht am 8. April diesen Jahres. Später kam noch Russland hinzu und dann wurde es eine Triple Entente. Und da gab es jeweils einen gemeinsamen Feind, nämlich die Mittelmächte im Ersten Weltkrieg und das NS-Regime im Zweiten Weltkrieg. Danach aber kühlte sich das Verhältnis wieder ab. Frankreich zum Beispiel verhinderte sehr lange den Beitritt Englands zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
Das werden wir uns jetzt ansehen mit Professor Dr. Matthias Wächter. Er ist Historiker und hat sich intensiv mit der Geschichte Frankreichs beschäftigt. Hallo, Herr Wächter.
Hallo.
Herr Wächter, kam denn mit dem Sieg Frankreichs über England im Hundertjährigen Krieg in Frankreich so eine Art Nationalbewusstsein auf?
Von einem Nationalbewusstsein würde ich nicht sprechen. Frankreich war damals noch keine Nation im modernen Sinn. Man muss bis zur Revolution von 1789 warten, bis sich eine solche Nation aus Staatsbürgern herausbildet. Auch war Frankreich damals weit davon entfernt, ein vereinigter, konsolidierter Staat zu sein. Sie dürfen nicht vergessen, dass der Hundertjährige Krieg ja auch ein französischer Bürgerkrieg war zwischen den Bourguignons und den Armagnac. Und Frankreichs Neigung zum Bürgerkrieg endete nicht mit dem Hundertjährigen Krieg. Kurz danach beginnt die Reformation, die in Frankreich in einen schrecklichen Bürgerkrieg ausartet. Im 17. Jahrhundert erst gelingt es Monarchen wie Ludwig XIV. Mit Hilfe von Gewalt und absoluter Macht innere Opponenten kaltzustellen und den Staat zu vereinheitlichen. Ich würde aber sagen, wenn ich das nur anschließen darf, der Hundertjährige Krieg ist schon die Geburtsstunde nationaler Mythen, die in einer französischen oder patriotischen französischen Geschichtserzählung immer wieder auftreten. Allen voran natürlich Jeanne d'Arc. Das ist bis heute die wichtigste, bekannteste französische Nationalheldin.
Also könnte man sagen, dass eine Art Nationalbewusstsein zumindest schon mal so, ich sag mal, ein bisschen gesät wurde durch
ja,
diesen Mythen.
Ja, da könnte ich zustimmen.
Okay,
ja.
Das ist gut. Würden Sie, wenn wir jetzt nochmal auf das englisch-französische Verhältnis gucken, denn sagen, dass England und Frankreich die allermeiste Zeit in der Geschichte nach 1453 Konkurrenten waren um die Stellung einer Großmacht oder vielleicht auch einer Weltmacht?
Da würde ich zunächst mal sagen, der Fokus der französischen Außenpolitik lag nach dem Hundertjährigen Krieg zunächst auf Italien. Man hat versucht, Italien zu erobern, um die Vorherrschaft in Europa zu gewinnen. Und dann ist der große Schwerpunkt der französischen Außenpolitik Spanien und das Haus Habsburg. Man sieht sich eben von Spanien, das ja von dem Haus Habsburg regiert wird, umklammert. Einerseits an der Pyrenäengrenze und andererseits an der Ostgrenze. Während also Frankreich sich diesen kontinentalen Problemen widmet, brechen andere Mächte wie Spanien, Portugal und England zur Eroberung der neuen Welt auf. Und da kommt Frankreich etwas zu spät und kann eigentlich nie mit den Besitzungen Englands und Spaniens mithalten. Und mit der Weltmachtrolle Englands hat Frankreich eigentlich nie wirklich konkurrieren können. Auch Napoleon ist es nicht gelungen, die See- und Weltmacht England niederzuringen. An England ist der Kaiser schließlich gescheitert.
Wie kam es denn dann eigentlich zu einer Annäherung Frankreichs an England, wenn wir jetzt mal an den Anfang des 20. Jahrhunderts gucken?
Am Anfang steht eigentlich die Rivalität und die Rivalität in der Kolonisierung. Wir haben ja im späten 19. Jahrhundert den Wettlauf um Afrika, wo Frankreich und England an vorderster Front sozusagen mitkämpfen. Und beide haben unterschiedliche Ziele. Großbritannien möchte diese Linie Kairo-Kapstadt, eine Koloniallinie von Kairo bis Kapstadt erzielen. Frankreichs Schwerpunkt liegt auf Westafrika, möchte aber auch bis in den Osten, bis nach Djibouti vordringen. Und plötzlich stehen sich diese beiden Mächte bei der Oase Fashoda gegenüber 1898. Mhm. Es kommt aber nicht zum Krieg. Beide optieren für eine friedliche Konfliktlösung. Das ist dann die sogenannte Entente Cordiale, also ein friedliches Einverständnis über die kolonialen Claims sozusagen. Und aus der wird dann eine Allianz. Eine Allianz, weil keiner von den beiden Mächte möchte riskieren, dass einer mit dem aufstrebenden deutschen Kaiserreich zusammenarbeitet.
Über die Entente Cordiale haben wir übrigens dieses Jahr auch schon eine Folge gemacht. Wenn ihr da mal genauer reinhören wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Herr Wächter, wie würden Sie denn, wenn wir jetzt mal ins Heute springen, wie ist denn das englisch-französische Verhältnis heute?
Das englisch-französische Verhältnis ist weiterhin stark von der Geschichte geprägt. Wir haben ja Aspekte der Rivalität angesprochen, die bis zurückreicht in den Hundertjährigen Krieg, aber es ist auch eine Geschichte großartiger Kooperation, gemeinsamer, großer und auch verlustreicher Erfolge, wie etwa der Sieg im Ersten Weltkrieg. Aber weiterhin, auf französischer Seite, ist er weiterhin verbreitet, dieser Topos vom perfiden Albion, also von England, als einer Macht, der man nicht vertrauen kann und die dazu in der Lage ist, Frankreich zu verraten. Da hat natürlich der Brexit dieser Vorstellung neue Nahrung gegeben. Also es bleibt weiterhin eine schillernde Beziehung, die Schattierung von Konflikt und Kooperation kennt.
Professor Dr. Matthias Wächter war das. Er ist Historiker, hat sich intensiv mit der Geschichte Frankreichs beschäftigt. Wir haben gesprochen über das englisch-französische Verhältnis, was bis heute kein einfaches ist. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Wächter.
Ihnen vielen Dank.
Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema Frauen und Macht. Wir haben in dieser Folge ja schon häufig erwähnt, dass Eleonore von Aquitanien eigentlich viel zu modern war für ihre Zeit. Dass sie eine Frau war, der die Macht sehr wichtig war und die auch mit aller Gewalt an die Macht wollte. Und wir haben auch darüber gesprochen, welche Schwierigkeiten ihr das bereitet hat. Aber hätte Eleonore es denn wirklich, wenn sie heute leben würde, so viel leichter? Darüber will ich jetzt sprechen mit Professor Ulrike Ernst-Auger von der Humboldt-Uni in Berlin. Sie ist Expertin für dieses Thema, war auch schon einmal bei uns in der Sendung. Hallo, Frau Ernst-Auger.
Hallo.
Frau Ernstauger, wie leicht oder wie schwierig ist es für Frauen denn eigentlich heutzutage, an politische Spitzenämter zu kommen?
Frauen haben in den letzten Jahrzehnten Fortschritt in der Politik gemacht, aber sie sind in Spitzenpositionen nach wie vor unterrepräsentiert. In den USA wurde mit Kamala Harris ja 2020 die erste Frau zur Vizepräsidentin gewählt und wurde Präsidentschaftskandidatin. Sie ist auch die erste Afroamerikanerin und erste Person asiatischer Abstammung in diesem Amt, was, so kann man sagen, ein Meilenstein für die Diversität in der Politik darstellt. Auch in Europa haben Frauen einige der höchsten politischen Ämter erreicht, wie Angela Merkel, die 16 Jahre lang Kanzlerin Deutschlands war, oder Ursula von der Leyen, die derzeitige Präsidentin der Europäischen Kommission. In Neuseeland zeigte Premierministerin Jacinda Ardern, dass Frauen in Führungsrollen international erfolgreich sein können.
Wenn es aber Frauen tatsächlich dann geschafft haben, Sie hatten ja jetzt gerade angesprochen, Frau Merkel, Frau von der Leyen, also wenn diese Frauen in Führungspositionen gekommen sind, wie ergeht es Ihnen denn da? Haben Sie es schwerer als Männer oder würden Sie sagen, das ist gleichberechtigt?
Da Frauen fehlende Netzwerke haben, haben sie es schwieriger, weil es eine größere Dominanz von Männern in den verschiedenen Positionen gibt. Es ist sowohl schwieriger in den Parteien als auch in den Parlamenten, sich dort durchzusetzen. Und deswegen ist es wichtiger, auch weitere Netzwerke und Unterstützungsmechanismen aufzubauen. Denn solange es mehr Männer in diesen Positionen gibt, ist es für Frauen, selbst wenn sie es geschafft haben, so eine Führungsposition zu erreichen, bleibt es schwierig, sich dort durchzusetzen.
Sie hatten ja eben auch schon mal angesprochen, dass das in Europa, wenn wir jetzt mal in Europa bleiben, durchaus unterschiedliche Aufstiegschancen gibt für Frauen. Können Sie da mal erklären, warum das ist? Wo sind die Aufstiegschancen besser, wo sind sie schlechter und warum?
In den skandinavischen Ländern, wie zum Beispiel Schweden, Norwegen, Finnland oder Island, ist es einfacher. Diese Länder haben eine lange Tradition in der Förderung von Frauen in Führungspositionen und haben bereits hohe Anteile weiblicher Politikerinnen. In Finnland zum Beispiel wurde ja die beliebte Sanna Marin Premierministerin. Und sie selbst hatte dann auch eine Regierung überwiegend aus Frauen zusammengestellt. Schweden hat ebenfalls einen hohen Frauenanteil im Parlament. Und was interessant ist, in Norwegen wurden Quoten eingeführt für Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft. Und das hat sich dann auch auf die Politik ausgewirkt. Und im Unterschied dazu gibt es in vielen osteuropäischen Ländern oder in Südeuropa noch niedrige Anteile an Frauen in der Politik. In Ländern wie Ungarn sind Frauen in nationalen Parlamenten und Regierungen oft deutlich unterrepräsentiert. Und das hat eben mit verschiedenen kulturellen und historischen Faktoren zu tun. Und deswegen ist es wichtig, eben Quotenregelungen und gezielte Maßnahmen zur Förderung von Frauen in der Politik durchzuführen.
Wenn Frauen in Spitzenpositionen kommen, würden Sie denn sagen, dass die da auch anders agieren als ihre männlichen Kollegen?
Es gibt Studien, die darauf hindeuten, dass Frauen in der Politik häufig einen anderen Führungsstil pflegen als ihre männlichen Kollegen. Frauen neigen oft dazu, stärker auf Konsensbildung und Zusammenarbeit zu setzen. Es gab auch natürlich bekannte Frauen wie Margaret Thatcher, die ja als eiserne Lady bezeichnet wurde in Großbritannien. Und an ihr zeigt sich, dass die Führungsstile eben auch unabhängig vom Geschlecht autoritär oder durchsetzungsfähig sein können.
Ja, vielleicht wäre es für Eleonore von Aquitanien auch in heutigen Zeiten noch nicht so richtig leicht gewesen, an die Macht zu kommen. Professor Ulrike Ernstauger war das von der Humboldt-Uni in Berlin. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, gerne.
So, kommen wir doch in anderer Hinsicht nochmal aufs Heute zu sprechen, Matthias. Bis zum Brexit, da waren ja England und Frankreich wichtige Mitglieder der EU und der NATO ja sowieso. War denn damit der alte Streit sozusagen beendet oder beigelegt?
Also ich glaube irgendwie eigentlich schon, aber es gibt eben auch ein Aber. Und bei dem kann man durchaus aufmerken und erstaunt sein. Beim Brexit 2016 verhandelte für die Europäische Union der Franzose Michel Barnier. Der war ziemlich hart und hielt den Brexit für einen großen Fehler der Briten. Die wiederum beklagten den kompromisslosen Verhandlungsstil Barniers. 2021 eskalierte der Streit um Fangrechte von ein paar britischen Muschelkuttern im Ärmelkanal. Angeblich drehte Großbritannien die Brexit-Vereinbarungen mit Füßen, hieß es, und es wurden rigide Kontrollen von Frankreich angesetzt. Das Verhältnis der beiden Regierungschefs Macron und Johnson war auf dem Tiefpunkt und es fehlte nur noch, dass sich die Marine jeweils in Bewegung gesetzt hätte. Also ich denke, dass letzten Endes die Vernunft gesiegt hat und ökonomische Interessen den Vorrang haben, aber so ein Unbehagen ist wohl auf beiden Seiten des Ärmelkanals nach wie vor zu verspüren.
Das war eine Stunde History über Eleonore von Aquitanien und auch über das englisch-französische Verhältnis von damals bis heute haben wir viel gesprochen, bis hin zu den Muschelkuttern. Und in der nächsten Woche, da sprechen wir gleich wieder über eine bedeutende Herrscherin. Allerdings liegen ein paar tausend Kilometer und ein paar hundert Jahre zwischen den beiden. Es geht in der nächsten Folge um Katharina die Große, Zarin von Russland. Schön, dass ihr heute dabei wart.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.